Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Und damit grüßen wir Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen sonnigen Sonntagmorgen. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir diese Woche eine besondere Bibelwoche haben, nämlich es geht um Israel. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Gläsle mit seiner gesamten Familie heute bei uns ist. Wir grüßen Sie ganz herzlich und freuen uns drüber. Herr Gläsle ist geschäftsführender Leiter der Zentrale des Israelwerkes ZDK. Habe ich das richtig gesagt, Herr Gläsle? Wunderbar, er macht den Daumen nach oben. Wir freuen uns auch über die lange Verbundenheit mit Ihrem Werk. Vielen Dank dafür und dass Sie die Woche mit verschiedenen Mitarbeitern für uns gestalten. Wir hören jetzt auf Worte der Schriftlesung aus Epheser 2, Vers 11 bis 18. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins macht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündete Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute Morgen wirklich danken, dass du alles für uns geworden bist. Priester, König und Prophet. Und du bist unser Freund geworden. Wir danken dir, dass du uns aufgenommen hast in deine Familie. Dass wir dazugehören dürfen. Und das ist unser großer Wunsch, dass heute noch viele dazustoßen. Bitte segne dein Wort an allen Orten, wo es verkündigt wird, dass es Herzen, Menschenherzen auftut und du darin einziehen kannst. Wir wollen dich jetzt auch bitten, dass du unsere Herzen anrührst, dass du dein Wort an uns wirken lässt und dass du auch Herrn Gläsle mit allem ausrüstest, was er jetzt braucht, um dein Wort recht weiterzugeben. Amen.
Vielen Dank, Schwester Sandra, für die Einleitung und auch von meiner Seite aus einen guten Morgen. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag. Oh, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Das war die Kurzzusammenfassung von dem, was wir gestern Abend schon in unserer Bibelwoche miteinander bearbeitet haben. Wir waren bei den Verheißungen aus dem Alten Testament und haben diese drei Aspekte in besonderer Weise in den fünf Büchern Mose miteinander ausgegraben. Israel und das Geheimnis des Messias, Verheißung, Verstockung, Versöhnung. So das Thema. Und ich bin gestern schon angesprochen worden, aber Herr Gläsle, uns fehlt ja noch 1. Mose 1 und so weiter. Das kommt alles. Der Herr Meier, wer draußen schon ein bisschen studiert hat, der wird dann ab morgen da sein und da wird es dann genau damit unter anderem weitergehen. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben wie nur einen Gottesdienst, um das Thema zu erörtern. Wir machen jetzt sozusagen eine kleine Pause mit dem Jesus im Alten Testament und haben heute im Gottesdienst ein Thema, das uns in die Übersicht mit hineinnimmt. Der Messias, die Hoffnung für Israel und uns. Das ist das Thema heute in unserem Gottesdienst. Zunächst darf ich mich noch mal ganz kurz vorstellen. Für die, die jetzt dazugekommen sind und mich noch nicht kennen, Frank Gläsle, meine Kinder sitzen da, eigentlich bräuchte man gar kein Foto, und meine Frau auch, da freue ich mich sehr heute am Muttertag, dass ich nicht allein unterwegs bin, sondern dass wir gemeinsam als Familie unterwegs sein können. Im ersten Beruf bin ich Ingenieur und dann Theologe, durfte eine Ausbildung an einer Bibelschule machen in Stuttgart-Ostfildern und dann bin ich seit 2014 der Leiter der ZHK-Zentrale. Ich war aber nicht sagen, wo ist denn das? Bad Liebenzell, Meisenbach. Beschaulich, aber lohnenswert. Wenn Sie mal eine Tour durch den Schwarzwald machen, kommen Sie gern vorbei auf einen Kaffee oder auf eine Nacht. Auch dort ein kleines christliches Gästehaus seit 1936 mit 70 Betten. Und gleichzeitig sind die Zentrale eben der Israelarbeit, von der wir dann heute Abend noch mehr hören werden. Was ist denn überhaupt ZHK? Was macht überhaupt ZHK? Nur so viel ganz kurz für die, die jetzt mit dem Namen gar nichts anfangen können. ZHK ist das hebräische Wort für Gerechtigkeit und Wohltätigkeit und drückt das aus, was wir gerne tun wollen, denn in der Liebe Jesu, Holocaust-Überlebenden, dienen und sie zu ihrem Gott, zu Jesus hinlieben. Das ist unser Anliegen nach dem Auftrag, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wir tun das in zwei Einrichtungen, einem Gästehaus für Überlebende in Schavizion und einem Altenpflegeheim für Holocaust-Überlebende in Ma'alot. So viel ganz kurz zu ZHK, heute Abend mehr dazu und ausführlicher. Jetzt aber zu unserem Thema für diesen Gottesdienst, der Messias, die Hoffnung für Israel und uns. Ich habe hier einen Vers von einem, darf ich so sagen, messianischen Juden eingefügt. Römer 1, Vers 16. Paulus natürlich als in der Abstimmung, wir wissen es, aus dem Stamm Benjamin. Er durfte in besonderer Weise den Messias, Jesus Christus, erkennen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, wobei der Grieche hier für die Heiden im Gesamten steht. Wir haben heute eine Situation, und die haben wir nicht erst heute, sondern die hat eigentlich begonnen nach dem ersten, darf ich so sagen, Ostern, nach der Auferstehung Jesu. Wir waren gestern schon kurz in dieser Geschichte, Lukas 24, 21. Die Situation, dass die Juden, die Mehrheit der Juden unterwegs ist, und wie in der Geschichte der Emmaus-Jünger, er ist schon gekommen, er ist schon da, aber sie laufen noch nebeneinander her und die Juden haben wie eine Decke vor den Augen, können ihn nicht erkennen. In diesem Gespräch, das die Emmaus-Jünger führen mit dem Auferstandenen, den sie nicht erkennen, sagen sie, und erklären sie ihm, wir aber hofften, dass dieser Jesus von Nazareth der sei, welcher Israel erlösen sollte. Und er ist ja auch der, der Israel erlösen sollte. Er ist der, der Israel erlöst hat im geistlichen Sinne. Und er ist der, der auch Israel wieder erlösen wird. Aber dieses Geheimnis ist noch vielen Juden verborgen. Und ich habe es gestern schon eingeleitet. Wir gehen heute der Frage nach, warum erkennen die Juden ihren Messias nicht? Gerade sie sind es ja, die, und es beeindruckt mich in besonderer Weise, wie junge Kinder, 5, 6, 7 Jahre schon die 5 Bücher Mose auswendig können auf Hebräisch. Sie sind es, die die Schriften kennen. Und wir haben gestern gesehen, Jesus im Alten Testament, König, Priester und Prophet. Aber sie erkennen den Messias nicht. Es gibt ganz alte Argumente, warum sie den Messias ablehnen. Die kennen wir schon von der Bibel her. Johannes 7, Vers 52. Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Wer sagt es? Laut. Einer derer, die gerufen wurden, jünger zu werden, bringt es als Argument. Nathanael unter dem Feigenbaum. Kommt Philippus zu ihm und sagt, komm und sieh. Nee. Brauche ich gar nicht mich bewegen unter meinem Feigenbaum hervor. Kein Prophet kommt aus Galiläa. Aber wir wissen ja, geboren ist Jesus nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem. Hatten wir gestern schon, Micha 5 heißt es, er ist in Bethlehem geboren. Also das ist das eine, was aber bis heute vorgebracht wird, Jesus von Nazareth, so wird er später genannt, und was verkannt wird an dieser Stelle. Das zweite ist, Matthäus 9, Vers 34, die Pharisäer aber sagten, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Nein, Jesus hat nicht Wunder getan im Auftrag Gottes. Es waren andere Kräfte am Wirken. Bis heute werden diese Argumente geteilt. Oder Matthäus 28, Vers 13, sagt seinen Jüngern, sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, werden wir schliefen. Nein, Jesus ist gar nicht auferstanden. Die Jünger haben ihn gestohlen. Und gestern Abend kam einer der Gäste zu mir und hat gesagt, Herr Gläsli, Sie sprechen immer davon, dass die Juden das nicht erkennen. Wir sollten eigentlich anfangen und sagen, wie sieht es denn bei uns aus in den Gemeinden und in den Kirchen? Da müssten wir eigentlich anfangen mit der Beweisführung des Messias und sagen, warum erkennen denn unsere Pfarrer zum Teil oder unsere Geistlichen den Messias nicht mehr in der Weise an? Auch das ist sehr begründet und eine große Not und dieser Sturm von innen auch eine große Sorge. Aber wir haben eine Israel-Bibelwoche, deshalb haben wir den Fokus, warum erkennen die Juden ihren Messias nicht? Also hier ganz alte Argumente dagegen, dass Jesus von Nazareth der Messias sein könnte. Etwas jüngere Gegenargumente, aber auch noch sehr alt, ist das, was orthodoxe Juden heute noch über Jesus lernen, nämlich aus dem babylonischen Talmud, der einschließlich der Mishnah circa im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Dort wird berichtet in Sanhedrin 43a Folgendes von Jesus. Er war ein falscher Prophet. Er war ein Verführer Israels, der Zauberei trieb. Eben das, was wir vorher gehört haben, schon, dass die Pharisäer sagen, dass durch den obersten Dämonen er die Dämonen austreibt. Er hätte über die Weisen gespottet und so weiter. Da gibt es einen ganzen Artikel, den man dazu lesen kann. Also ganz verschiedene Sachen, die bis heute bei orthodoxen Juden und ultraorthodoxen gang und gäbe sind. Bis heute viele Vorurteile gegen den Messias Jesus Christus. Was lernen wir aus der Bibel? Warum erkennen die Juden ihren Messias nicht? Und da gehen wir wieder zurück zu diesem messianischen Juden 60 nach Christus zu Paulus, der uns im Römerbrief eine Antwort darauf gibt. In Kapitel 11 legt Paulus dar und sagt, Moment, nicht alle Juden erkennen den Messias nicht. Ich bin auch ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Ich habe ihn erkannt, aber nicht alle haben ihn erkannt. Warum? Obwohl sie von ganzem Herzen eins möchten und auf eins warten, dass der Messias kommt und dass er sein Reich aufrichtet, haben sie doch den Messias nicht erkannt. Das schreibt er in Vers 7, in Kapitel 11 des Römerbriefs, wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Ja, aber warum? Jesus hatte eine Aufgabe, eine erste Aufgabe, warum er in diese Welt gekommen ist. Die erste Aufgabe von ihm war, sein Volk Israel, Gottes Volk Israel, zurückzuführen zum Vater. Das wird besonders deutlich und das hat mich, muss ich sagen, immer wieder auch innerlich schockiert oder umgetrieben in dieser Geschichte in Matthäus 15 ab Vers 21, wo die kananäische Frau von Tyrus und Sidon zu Jesus kommt und zu ihm spricht, Vers 22, Matthäus 15, Herr, erbarme dich über mich, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger zu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Ha! Was ist jetzt mit uns heute hier, Sonntagmorgen, Eidlingen? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Frau, die kommt und nachdem es vor ihm niederfällt, zu ihm ruft, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihres Hand fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ich staune über diese Frau. Und es ist eben dieses Geheimnis. Jesus gesandt nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und Paulus sagt uns hier, die sind verstockt, die dürfen es gar nicht erkennen. Wie jetzt? Und was mich noch mehr zum Erstaunen gebracht hat, immer wieder, wenn ich dann gelesen habe, dass Jesus das weiß, in dem vollen Bewusstsein unterwegs ist, dass er gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und genau weiß, sie werden es nicht verstehen. Matthäus 13. Dort erzählt er die Gleichnisse vom Reich der Himmel. Unter anderem das Gleichnis vom Sämann. Und erst dann kommen die Jünger zu ihm und sagen, Vers 10, Matthäus 13, Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihnen, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen. Und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Jesus war also unterwegs in diesem Auftrag, sein Volk zu ihm zurückzuführen. Und er ist im vollen Bewusstsein unterwegs, dass die Mehrheit derer, denen er die frohe Botschaft verkündigt, es nicht verstehen werden, dass sie verstockt sind. Und immer wieder haben wir diese Stellen, wo es ihn erbarmt. Kurz vor seinem Tod, es gibt diese Kirche, Dominus Levit, für die, die schon mal in Israel waren, am Abhang des Ölbergs, wo er weint über Jerusalem und ruft: Jerusalem, Jerusalem. Ich habe versucht, euch zu sammeln wie Küklein unter die Flügel der Henne, aber ihr habt nicht gewollt. Und es bleibt dieses Geheimnis in dem Ratschluss, in dem Plan Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat für sein Volk Israel, aber klar war, dass sie ihn nicht erkennen werden. Und auch das greift Paulus in diesem benannten Kapitel 11 wenige Verse weiter auf und erklärt, warum musste Israel verstockt werden. Römer 11, Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Das heißt, es geht noch weiter. Wir sind nicht am Ende mit dem, dass Israel verstockt ist. Dieses das sei ferne ist im Griechischen die größtmögliche Verneinung. Das wäre, wie wir mir im Deutschen sagen würden: Nein, niemals, nimmermehr, nicht, absolut gar nicht. Es ist eben nicht so, dass Israel einmal verstockt wurde und sie einmal ihren Messias nicht erkannt haben, dass sie ihn auf ewig nicht erkennen werden. Nein, aber durch ihren Fall, durch die Verstockung des Volkes Israel, durch das Nichterkennen des Messias, durch das Ablehnen des Messias, wurde das Heil, wurde die Rettung den Heiden zuteil. Das ist eines der Geheimnisse, wenn es um Israel und das Geheimnis des Messias geht. Aber auch dieses Geheimnis, das im Neuen Testament gelüftet wird, ist schon im Alten Testament vorhergeschattet. In Jesaja 49, Vers 1 bis 7 ist eine spannende Schlüsselstelle. Und ich gebe zu, nicht einfach zu verstehen, aber seit mir das ein Pfarrer erklärt hat, muss ich sagen, das hat mich sehr bewegt, was hier steht in diesen Versen. Es ist eines der fünf Gottesknechtslieder in Jesaja. Auch darauf wird sicher der Martin Meyer noch Bezug nehmen. Eines der Lieder, die Jesaja nimmt, um damit den Messias zu erklären. Das bekannteste Gottesknechtslied ist sicher Jesaja 53. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und so weiter. Unsere Missetat und so weiter war zerschlagen. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und weiter vorne in Jesaja 49 haben wir eben dieses Gottesknechtslied, das sich zum einen auf Israel bezieht und zum anderen eben auf diesen Messias. Und wenn wir hier lesen und im Hintergrund des Haben, was wir gerade gehört haben, dass Jesus gesandt ist zu dem Haus Israels, dann aber vergeblich in Anführungszeichen gearbeitet hat, weil sie verstockt waren, dann wird es hier plötzlich zu einer Stelle, die uns einen tieferen Einblick gibt. Ich lese ab Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Aha, das war die Mission des Messias, um Jakob zu ihm zurückzubringen, haben wir gerade gehört, das ist Matthäus 15. Israel aber wurde nicht gesammelt, heißt es hier weiter, und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke. Ja, er, Gott, spricht zu dem Gottesknecht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Aha! Diese Stelle, diese Prophetenstelle, die gibt uns Licht hinein. Jesus war in diesem Auftrag unterwegs, sein Volk zurückzuführen. Das hat Gott ihm auf den Weg gegeben. Und jetzt sagt er ihm: Nein, du hast nicht vergeblich gearbeitet, nur weil du nur 12 oder noch ein paar mehr hast. Nein, es musste so sein, weil ich dich auch zum Licht für die Heiden setzen wollte. Das wiederum hat Gott noch früher verheißen, nämlich schon von Abraham her. Und dieses Geheimnis, diese rote Linie, die zieht sich durch von Abraham bis ins Neue Testament. Abraham, der erwählte Vater, in 1. Mose 12, Vers 3 heißt es: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Erwählung zum Segen für die ganze Welt. Nun sehen wir heute irdischen Segen durch das Volk Israel. Allein wenn man zum Beispiel die Nobelpreisträger anschaut und sieht, was sie alles für Erfindungen gemacht haben und zum Segen wurden für die Menschheit. Bis heute in der ganzen Hightech-Industrie und so weiter anerkannt. Jeder will irgendwie gucken, dass er ein Bein in Israel drin hat, um schnell die Patente abzugreifen. Aber, und das ist noch der viel größere Segen, das ist der geistliche Segen, den Gott hineinlegt, schon in diesen Segen an Abraham. Wenn wir jetzt dazu den Galater 3 aufschlagen, dann sehen wir plötzlich, wie Gott in wunderbarer Weise hier etwas angelegt hat, was durch Jesus dann zur Erfüllung kommen sollte. Der Messias, die Rettung auch für uns Heiden. Hier heißt es in Vers 8 im Galater 3: Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden, haben wir gerade gelesen. Zitiert Paulus hier: So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und weiter in Vers 13 und 14 heißt es dann: Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme, durch Christus Jesus, und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Und so sehen wir die Linie: Jesus, das Licht auch für die Heiden, vorausgesagt in den Propheten, Jesaja 49, angelegt schon in dem Segen, den Gott Abraham für Israel gibt, aber für alle Geschlechter auf der ganzen Welt. Ein Geheimnis. Und wir dürfen hineinschauen in dieses und staunen: Israel und das Geheimnis des Messias. Gelüftet wird dieses Geheimnis dann von Paulus in Kolosser 1, Vers 27 und da nimmt er auch dieses Wort, das Geheimnis. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was das bedeutet, das sehen wir gleich in dem nächsten Punkt. Ich gehe gleich nochmal auf diesen Vers ein. Aber hier das Geheimnis, das gelüftet werden musste, bevor und das uns ein tieferes Verständnis, das heißt nicht, dass wir schon alles verstehen, aber ein tieferes Verständnis von dem gibt, warum Jesus kommen sollte, sein Volk zu erlösen und sie haben ihn abgelehnt als Messias. Warum es dazu kommen musste, damit er zum Licht für uns Heiden werden konnte, das lüftet Paulus hier, sagt, damit auch in uns Heiden Christus seine Herrlichkeit aufrichten konnte, dass er auch uns zum Licht, uns zur Rettung werden konnte. Wie herrlich! Jetzt mache ich nochmal einen Schlenker zurück zur Ursprungsfrage. Warum erkennen die Juden ihren Messias nicht? Und jetzt kommt eine spannende Verbindung über einen messianischen Juden in der heutigen Zeit. Zuletzt habe ich ihn 2021 im Herbst getroffen. Und da hat er das in dem Vortrag nochmal wiederholt, was er mir auch mal 2016 mal mitgegeben hat, auf diese Frage, warum erkennen die Juden ihren Messias nicht, die ihm gestellt wurde. Seine Antwort ist, weil die Christen den Teil 2 von Römer 11,11 nicht gelebt haben. Das ist sicher eine menschliche Antwort, aber er möchte darauf hinweisen, dass nachdem, dass wir Jesus als unseren Messias erkennen dürften, wir auch eine Verantwortung mithaben, einen Auftrag mithaben. Wie geht denn Römer 11,11 weiter? Wir haben vorher den ersten Teil miteinander angeschaut. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil. Soweit sind wir schon gekommen. Und jetzt kommt noch der Nachsatz. Um sie, um Israel, zur Eifersucht zu reizen. Spannend. Eifersucht. Dieses Wort ist ja ein bisschen ein besonderes Wort. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, sagt der Volksmund. Leider, wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, und ich möchte mich, bitte verstehen wir das richtig, da nicht überheben, ich sage das mit einem ganz traurigen Herzen, ist leider genau das passiert. Und ich gebe nur einen ganz kleinen Punkt hinein, wenn wir in die Geschichte der Kirche hineingucken, nur mal uns überlegen, wie ist denn die Kirche überhaupt entstanden? Die ersten Jünger, das waren alles Juden. Und sie sind ausgesandt worden, beziehungsweise dann durch die Verfolgung, die Christenverfolgung, sage ich jetzt mal, in Jerusalem, dann weitergegangen und haben unter den Völkern das Evangelium verkündigt. Es sind Gemeinden entstanden. Gemeinden, so sehen wir es im Neuen Testament, Apostelgeschichte, aus Juden und Heiden. Tragisch ist, dass wir heute, zumindest in Deutschland, nur noch sehr wenige Gemeinden haben, wo wirklich Juden und Heiden sind. Die meisten Gemeinden hier bestehen nur noch aus uns Heiden. Oder haben wir einen Juden heute da unter uns? Kann ja mal sein, freuen wir uns ja auch. Nein, warum? Warum, wo war diese Trennung, wo die hier geschehen ist in der Kirchengeschichte? Es hat zu tun mit diesem Konzil zu Nicäa. 325 nach Christus. Kurz davor ist das Christentum zur Staatsreligion geworden unter Kaiser Konstantin. Schlacht an der Milbischen Brücke, er sah dieses Kreuzzeichen und hat gebetet zu Jesus, wenn du, Gott der Christen, mir Sieg schenkst, dann. Und tatsächlich hat gewonnen und Christentum wurde zur Staatsreligion. Und jetzt ist was passiert, neben manchem Guten bei dem Nizäischen Konzil, das unter seinem Einfluss er die Obersten der Kirchen zusammengebracht hat, die sogenannten Patriarchen, die Väter. Gab auch da schon verschiedene Parteien, ja, dazu zusammengebracht in diesem Konzil, in diesem Treffen. Und unter anderem sind gute Dinge entstanden, wie das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir bis heute haben, als Grundlage unseres Glaubens. Aber leider unter dem Einfluss von Konstantin ist eine Sache passiert. Es kam zur Abspaltung von denen, die Juden waren und ihren Messias schon erkannt hatten. Es gab ein Verbot für Juden, Christen zu sein. Total irrsinnig. Ging nur noch, wenn sie allem Jüdischen absagen, also sprich Schweinefleisch essen, den Schabbat nicht mehr halten und so weiter. Und das hat zu einem Riss geführt, deren Folgen wir durch die Kirchengeschichte hindurch sehen und bis heute leider. Aber eigentlich hatte sich Gott es ja ganz anders vorgestellt und wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, Epheser 2, Vers 11 bis 18. Nicht wir waren die, die zuerst da waren, sondern wir sind durch Christus dazugekommen. Nicht wir haben zu sagen, was jetzt zu tun oder zu lassen ist, sondern wenn wir nach Römer 11 weitergehen, dann sind wir die Eingepfropften. Wir sind die, die Gott sei Dank durch Jesus Christus zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs jetzt unseren Vater im Himmel sagen dürfen. Wir dürfen als solche aus den Heiden zum Volk Israel dazugehören. Und insofern muss ich diesem messianischen Juden, der das letztes Jahr wieder wiederholt hat, Recht geben und muss sagen, jawohl, hier müssen wir uns an die Schulter schlagen, an die Brust schlagen, Buße tun und sagen, okay, wir haben hier leider einen Beitrag, und zwar keinen positiven, dass die Juden durch das Leben der Christen nicht zum Nacheifern, wie es in der anderen Übersetzung hier heißt, damit Israel ihnen nacheifern sollte, damit wir Israel zur Eifersucht reizen. Wir haben sie in negativer Weise zum Leid zur Eifersucht gereizt. Und die Frage eben ist, wie kann denn das aussehen? Wie kann denn das anders aussehen? Im Detail werden wir uns heute Abend damit nochmal beschäftigen, wenn wir auch nochmal den Auftrag von Zedaka hineinschauen. Aber eine Sache möchte ich gerne an dieser Stelle mit anfügen, die mich sehr berührt hat. Ein Gegenbeispiel von einem Heiden, der Römer 11,11 gelebt hat. Es hat zu tun mit diesem Mann, Michael Jaron, der Enkel von dem Herrn Boronowski, der, darf ich mal wissen, wer war schon mal in Yad Vashem von denen, die hier sind? 1, 2, 3, 4, 5, oh ja, da gibt es doch ein paar. Ah ja, ein paar auch nicht. Yad Vashem ist die große Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Und dort gibt es einen, wenn man aus der Gedenkstätte rausläuft, einen Park, eine Allee mit Bäumen, die Allee der Gerechten. Und der Herr Boronowski, der Großvater von dem Michael Jaron, der hat es angestoßen, der hat es selber erlebt, der Großvater, wie viele Christen in Klöstern war der versteckt und so weiter, ihm geholfen haben, dass er überhaupt überlebt hat im Dritten Reich. Und aus Dankbarkeit hat er gesagt, neben allem Schlimmen, was wir erlebt haben, müssen wir in dieser Gedenkstätte auch einen Platz haben für die, die ihr Leben für uns riskiert haben, damit wir überleben konnten. Die Allee der Gerechten. Die hat er aufgebaut, der Großvater von ihm. Er sagt aber, der Michael Jaron, seine Eltern sind im Prinzip durch die Folgen der Shoah sehr früh verstorben und er hatte immer einen Hass auf die Deutschen. Aber weil sein Großvater so aktiv war und im Prinzip er bei seinem Großvater mit aufgewachsen ist und sein Großvater auch immer wieder in Deutschland war, um eben hier Versöhnungsarbeit zu leisten, hat er ihn besucht in Deutschland und dabei einen Mann kennengelernt, einen ganz einfachen Schreiner. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt zu diesem Mann und er hat gestaunt, mit wie viel Liebe dieser Mann, dieser Deutsche, ihm als Jude entgegenkam, obwohl er so kratzbürstig war aufgrund seines Hasses gegen die Deutschen. Und er hat erzählt, er war wie so ein Sabre, so eine Sabre-Frucht. Wer in Israel war, hat dieses Beispiel vielleicht auch schon vom ein oder anderen Reiseleiter gehört. Sabre, das sind Früchte von Kakteen. Also außen sind die ganz stachelig. Wenn man die anfasst, muss man aufpassen, dass man sie nicht verletzt. Am besten mit einem Handschuh oder so anfassen und dann mit einem Messer aufmachen. Und wenn man diese Frucht öffnet, dann kommt innen drin ein ganz zartes, weiches Fruchtfleisch heraus, das wunderbar schmeckt und bekömmlich ist. Und der Michael Jaron hat gesagt, ich war und ich bin wie so eine Sabre-Frucht. Von außen erstmal ganz stachelig. Und das hat auch dieser junge deutsche Mann erleben müssen. Er hat zum Beispiel erzählt, ich habe von ihm Geld ausgeliehen. Und ich wusste von vornherein, ich werde ihm das Geld nicht zurückgeben. Und ich wusste genau, dass der nicht viel Geld hat, der junge Mann. Und dann habe ich ihn nochmal geärgert und habe ihm gesagt, irgendwann, Edge, ich werde dir das Geld nicht zurückgeben. Und was macht dieser junge Deutsche? Er macht seinen Geldbeutel raus, auf, zieht den letzten 50 D-Mark-Schein heraus, damals noch D-Mark, und gibt ihm den. Da war er platt. Und um eine längere Geschichte kurz zu machen, dieser junge Deutsche, der Jürgen, er war Christ. Und ihm war es ein Herzensanliegen, Römer 11,11 zu leben. Und diesen jungen, verwundeten, stacheligen Michael Jaron zu Christus hinzulieben. Er hat ihm dann eine Bibel geschenkt. Die Bibel hat er dann wieder weggeschmissen, der Michael Jaron im Frust. Was wieder damit? Dann hat er irgendwann aber überführt innerlich durch diese Sachen, ist schon wieder dazugekommen und hat angefangen, Bibel zu lesen und hat entdeckt, dass das, was er bisher von dem Messias Israels, Jesus Christus, geglaubt und erkannt hat oder gewusst hat, ganz anders war, wie das, was er dort gelesen hat. Und er kam zum Glauben und berichtet heute dieses wunderbare Zeugnis, das uns ermutigen darf, Christus zu leben. Wenn wir versuchen, mit Eifer, mit gutem Tun, die Juden zu überzeugen, dann haben wir ganz schlechte Karten. Denn Eifer haben sie viel mehr wie wir. Eine kleine Geschichte aus meiner Zeit, als ich in Ma'alot, in dem alten Pflegeheim, was wir dort gesehen haben, als ich dort meinen Zivildienst gemacht habe, werden ganz in der Nähe übergangsweise die Synagoge und vor meinem Schlafzimmer war ein Wendeplatz für Autos. Und in dieser Übergangszeit, als die provisorische Synagoge da war, mussten die immer bei mir vorm Zimmer umdrehen, um zu der Synagoge zu kommen. Wer, wie gesagt, schon mal in Israel war, der weiß auch, die Kleinbusse, was wir heute sagen würden, VW-Bus, Neunsitzer, die haben alle so eine Hupe beim Rückwärtsfahren. Also wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann machst du da nie, 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 nie und dann geht's wieder weiter. So. Jetzt, das hatte ich davor nie so wahrgenommen, aber sind sie also gekommen, in die Synagoge eingezogen, dachte ich, ja wunderbar, ist ja interessant, ganz in der Nähe. Und wenn ich da vorgeguckt habe, die Straße, dann habe ich das auch gesehen, wie sie sich da getroffen haben. Und ab dem Zeitpunkt ging es immer los. Immer morgens, so um 6 Uhr, vor meinem Zimmerfenster. Nee, 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 nee. Einer, der in die Synagoge ging, hat vor meinem Zimmer umgedreht. Um 6 war meistens nicht so schlimm, weil wenn ich arbeiten musste, dann haben wir auch um 6:30 unsere Andacht gemacht, dann war ich meistens schon wach. Nur am freien Tag, da hätte ich auch gerne mal ein bisschen länger geschlafen und dann um 6 Uhr, nee, 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 nee. Es war warm, wir hatten das Fenster offen, natürlich habe ich das voll mitgekriegt. Da ging es schon mal so, dass ich dachte, ach, das ärgert mich das aber. Was machen die denn so früh am Morgen? Und da habe ich mitbekommen, ein religiöser, orthodoxer Jude geht jeden Morgen, bevor er zur Arbeit geht,
eine Stunde beten. Puh, dachte ich. In welcher Gemeinde gibt es das, dass die jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit gehen, dass wir uns eine Stunde gemeinsam zum Gebet versammeln? Kennen Sie das bei Ihnen in der Gemeinde? Und dann kamen die Feiertage. Laubhüttenfest. 5 Uhr. Nee. Am Laubhüttenfest 2 Stunden vorher in die Synagoge beten. Also da habe ich mal gemerkt, wie lange das Laubhüttenfest geht bei den Juden. Ja? Es geht nämlich nicht nur ein Tag oder zwei, 7 Tage lang, 5 Uhr. Und ich kann Ihnen sagen, irgendwann lag ich in meinem Bett und dachte, ach, das ist doch jetzt einfach ärgerlich. Und dann kam so ein zweiter Gedanke, Frank, du sollst die Juden zur Eifersucht reizen durch dein Leben mit Christus. Und er steht morgens auf und geht in die Synagoge zum Beten und du liegst noch faul im Bett. Wie ist denn das? Da habe ich gemerkt, im Tun dessen, was das Gesetz sagt, was gut ist, sind sie uns weit überlegen. Damit werden wir die Juden nicht zur Eifersucht reizen. Aber womit? Und das ist das, was ich auch erlebt habe. Mit dem, wo ich vorher gesagt habe, da komme ich nochmal drauf zurück, nämlich mit diesem hier. Wenn die Juden entdecken, dass in unserem Herzen ihr Messias lebt, dann werden sie eifersüchtig. Der hat meinen Messias, den will ich auch haben. Das ist das, was Paulus uns schreibt von diesem und was wir schon auch im Jesaja kennen von diesem neuen Bund. Dass durch das, dass Jesus uns neu gemacht hat, und das finde ich so schön, weil der Wochenspruch passt so schön dazu, sind wir in Christus, so sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn Sie das entdecken dürfen, in Ihrem und in meinem Leben, dann bekommen Sie eine Sehnsucht nach Ihrem Messias. Eine Sehnsucht nach Ihrem Heiland. Das ist ja eigentlich mein Messias. Der ist für mich gekommen. Und die Heiden, die haben den. Ich will den auch haben. Und ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung und unser Gebet und auch unser Auftrag in der Zeit, in der wir leben. Und ich freue mich, dass Paulus uns das hinterlassen hat. Gerade auf 2 Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn wir so leben, egal ob das hier in Villingen-Schwenningen ist oder wo Sie herkommen, und Ihre Nachbarn das sehen, dann nehmen Sie davon Notiz und bekommen eine Sehnsucht nach dem Frieden, den wir durch Jesus haben dürfen. Und genauso ist es mit den Juden. Wenn sie nicht mehr Frank sehen oder könnte Schwester Magdalene oder Schwester Sandra, sondern Christus sehen, dann gibt es diese Sehnsucht, diese Eifersucht, von der Paulus spricht. Und dann werden sie fragend nach ihrem Messias, nach ihrem Heil. Und auch das dürften wir erleben und dürfen es erleben, auch dazu mehr heute Nachmittag. Paulus schreibt, ein messianischer Jude, an den anderen messianischen Juden, an seinen Sohn im Glauben, an Timotheus. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Diese Hoffnung für Israel, diese Hoffnung für uns. Dieses Bild, das ich hier gemacht habe, das Screenshot aus dem Internet, verweist auf einen Filmclip über messianische Juden, die zusammen mit arabischen Christen, Ex-Moslems oder sozusagen Christen aus den arabischen Teilen, die vor Israel feindlich waren, die zusammen an der Bibelschule in Netanya studieren. Und es ist so ein herrliches Zeugnis, dieses Israel College of the Bible, wie plötzlich durch Jesus hier etwas möglich ist, was keine Politik und keine Roadmap und kein gar nichts vermag.
durch Christus verbunden. Wir sehen hier in der Mitte Menokalischer, der Leiter der größten messianischen Gemeinde in Jerusalem, daneben der das Herz macht, mit dem Pulli und dem Kreuz um den Hals, das ist der Leiter der arabischen Gemeinde in Nazareth. Und wie Christus zusammenführt, das ist herrlich. 3 Minuten habe ich noch für das nächste Geheimnis. Seite, das ich nur noch kurz anreißen werde. Wenn wir Römer 11 weiterlesen, dann entdecken wir noch das zweite Geheimnis, das Paulus öffnet. Das erste war Christus in uns Heiden. Das zweite schreibt er jetzt an die Römer an, uns Heiden, sagt er, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Was ist nochmal die Vollzahl der Heiden? Jetzt bin ich aber froh, dass niemand was sagt. Das weiß niemand. Die Vollzahl der Heiden, das bleibt als Geheimnis verborgen. Es gibt irgendeine Zahl und nach dieser Zahl ist mit den Heiden Schluss und mit Israel geht es weiter. Spannend. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Jetzt nehme ich sie mit und die Frage ist, wohin kommt Jesus zurück? Berlin, Brüssel, Rom, New York? Nein, danke, Adel. Jerusalem, in seine Stadt. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Denn es gibt noch eine Verheißung zu erfüllen, in 1. Chronik 23, 25, die David gegeben wurde. Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben und wird zu Jerusalem wohnen, ewiglich. Darauf gehen wir zu. Schon jetzt und noch nicht. Das letzte Mal, wo ich mit meinen Kindern, deshalb habe ich das Bild da reingenommen, 2018, dort stand an meinem Lieblingsplatz auf Jerusalem, Heilsgeschichte Gottes auf einen Blick. Da durften wir das sehen. Man könnte jetzt das nochmal ausführen, die ganze biblische Heilsgeschichte ringsrum. Aber ich mache ein bisschen schneller und komme gleich zu dem dritten Bild. Das ist der Ölberg von der anderen Seite. Also wir haben gerade, das ist eigentlich so die vertraute Perspektive, von hier oben nach darüber geschaut, zu dem Felsendom. Und jetzt schauen wir vom Berg des Bösen Rates, heißt der Berg, da ist das UN-Hauptquartier. Kann ich auch nichts dafür, ist so. Auf jeden Fall, da schauen wir rüber auf den Ölberg und da sehen wir einen Turm, der geht ganz weit in den Himmel. Wer weiß, was das für eine Kirche ist? Himmelfahrtskirche, sehr gut, genau. Und die Jünger stehen da und schauen in den Himmel, als Jesus in den Himmel gefahren ist. Bald gehen wir ja auf Himmelfahrt zu. Und was sagen dann 2 Männer, die zu ihnen kommen? Apostelgeschichte. Was seht ihr nach oben? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Ihr Lieben, darauf leben wir zu. Und darauf, auf diese Zeit, zeigt das zweite Geheimnis von Israel und das Geheimnis des Messias, wenn er wiederkommt und sich die Geschlechter an die Brust schlagen werden, weil sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Und Israel Rettung, Heil widerfahren wird. Darauf gehen wir zu, die zukünftige Hoffnung Israels und der Gemeinde, Hesekiel 37, Vers 28. Und die Heiden werden erfahren, dass ich der Herr bin, welcher Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit unter ihnen sein wird. Offenbarung 21, Vers 22. Und einen Tempel sah ich nicht in hier, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ach, ich bin viel zu wenig. Wir sind viel zu wenig zu rühmen deinen Ruhm. Wenn wir heute Morgen hineinschauen dürfte in deine herrliche Heilsgeschichte, in dein Heilshandeln, in deinen Rettungsplan mit deinem Volk und mit uns. Da können wir dich nur anbeten über diesen Geheimnissen, die du geoffenbart hast. Danke, Herr, dass du dein Volk zur Seite gestellt hast, dass auch ich, dass auch wir deinen Messias, unseren Herrn Jesus Christus, als Herrn und Retter entdecken, erkennen dürften. Danke, Herr Jesus Christus, für dieses Geheimnis, das wir in uns tragen dürfen. Dich, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, und wir leben zu auf diesen Tag, wo wir dort in Zion, in deinem Zelt miteinander sein werden und dich anbeten werden, zusammen mit den Millionen und der unüberschaubaren Schar aus den Heiden, aber auch mit den Menschen aus deinem Volk, die du errettet und erkauft hast mit deinem teuren Blut. Und wir warten darauf und wir beten mit Paulus, Herr, der Wunsch unseres Herzens, unser Gebet für Israel ist auf ihr Heil gerichtet, darauf gerichtet, dass auch sie schon vor der Zeit dich erkennen dürfen. Herr Jesus als ihren Messias. Und hilf uns, da wo wir sind und stehen und leben, so zu leben. Herr Jesus Christus, dass nicht wir leben, sondern dich Herr sein lassen in unserem Leben. Und die Menschen um uns her, besonders die, die dich nicht kennen, eine Sehnsucht nach einem Leben mit dir bekommen, weil sie dich sehen in unserem Leben. Auch die Menschen deines Volkes, wo wir ihnen begegnen. Hilf uns, Herr, dass wir sie zu dir hinlieben können, dass wir uns nicht von einer stachligen Haut oder Schale abhalten lassen, sondern uns beschenken lassen mit deiner Liebe, um sie zu dir hinzulieben. Und alles, was uns sonst bewegt, das schließen wir ein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und hören noch ein paar Abkündigungen.
Herr Gläsel, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre eindrückliche Botschaft. Der Messias Israels ist auch unser Messias und wir gehören zusammen. Und ich habe auch noch mal ganz neu den Auftrag an uns gehört, dass wir das Volk Israel segnen, ihm Gutes tun und ja, dazu beitragen, dass auch sie den Messias noch vor der Zeit erkennen. Jetzt zu dem ganz vielen, das ich Ihnen noch sagen möchte. Zum einen laden wir Sie jetzt in dieser Woche ein. Heute Abend ist nochmal Herr Gläsle da und hält uns einen Missionsbericht über das Liebeswerk Israel ZAK, die Aufgaben. Um 19 Uhr sind Sie herzlich eingeladen. Und an den folgenden Tagen mit Herrn Martin Mayer und auch Herrn Johann Uppen, die dann auch da sein werden, immer morgens um 9.45 Uhr und abends um 19 Uhr. Herzliche Einladung. Das Programm können Sie vorne übrigens einsehen, da wo dieser Büchertisch ist. Da hängt ein Programm aus, dann können Sie sehen, was Thema ist an den einzelnen Vorträgen. Dann laden wir Sie natürlich ein zum Gottesdienst nächste Woche um 9.45 Uhr. Und zwar ist da Georg Leimeroth da, der manchen von Ihnen schon bekannt ist. Und er wird auch eine Bibelwoche halten. Da laden wir Sie nicht nur zum Gottesdienst ein, sondern auch wieder morgens und abends zu seinen Bibelarbeiten.
Außerdem findet am nächsten Sonntagabend ein Konzert bei uns statt, auf der Tannenhöhe. 19 Uhr, und zwar mit Abram Cortinas und Diana Turku, oder wie man es ausspricht, wahrscheinlich, Klavier und Violine. Sie finden am Ausgang hier nochmal Flyer, können Sie gerne mitnehmen und auch andere einladen, das wäre schön. Dann haben wir einen neuen Gottesdienstzettel, den Sie ebenfalls am Ausgang mitnehmen können, damit Sie wissen, wann Gottesdienste bei uns stattfinden. Und heute ist ja ein ganz, ganz besonderer Sonntag, Muttertag. Am Ausgang dürfen sich alle, nicht nur die Mütter, sondern auch die geistlichen Mütter und auch die Väter, weil wir ja den Vatertag lieber Himmelfahrt sein lassen, dürfen sie sich alle einen kleinen Gruß mitnehmen. Und zum heutigen Opfer möchte ich gern noch sagen, dass wir das Herrn Gläsle gerne mitgeben würden für die vielfältigen Aufgaben im ZDK. Und Herr Gläsle wird auch gleich noch was dazu sagen. Er hat nämlich ein ganz spezielles Projekt im Visier.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe, und zwar heute Morgen um 4 Uhr, sind auch schon welche aufgestanden, nicht wegen nee, sondern die haben sich aufgemacht zum Flughafen und sind auf dem Weg nach Ma'alot, und zwar in dieses Gebäude. In diesem Gebäude befindet sich unsere Großküche, und das Gesundheitsministerium hat uns den Betrieb der Großküche abgesprochen. Wir müssen die Sanierung der Großküche machen, ganz dringend, und da fängt heute die Sanierungsstart. Das ist sowas wie eine Operation an offenen Herzen, wenn man in einem Altenheim eine Großküche saniert und trotzdem weiter kochen muss. Ja? Das werden Sie sicher verstehen. Die Küche ist über 40 Jahre alt. Ich habe mir sagen lassen, diese Kipppfanne, die muss man morgens um 8 Uhr einschalten, damit die dann um 12 Uhr warm ist und es das Essen dann gibt um 13 Uhr, so ungefähr. Also das Ding muss man total sanieren. Also die wird komplett entkernt. Und die Fliesen, alles runter, alles weg und dann komplett neu eingebaut. Sie können sich vorstellen, dass das ein paar 3,50 Mark kostet. Also ganz konkret, und haben wir einen Kostenvoranschlag, und da darf man jetzt nicht erschrecken. Da sind zum einen natürlich teure Maschinen drin, zum zweiten kommt aber noch das ganze Koschere, was wir hier auch schon sehen. Hier haben wir zum Beispiel eine milchige Ecke und da hinten eine neutrale Ecke, und dann gibt es auch noch eine fleischige Ecke und so weiter. Man muss also sich vorstellen, in dieser Küche sind mindestens zwei Küchen verbaut. Eine fleischige Spülmaschine und eine milchige Spülmaschine. Und ein Tisch, da wird nur Fisch drauf verarbeitet und auf dem anderen nur Hähnchen und auf dem dritten nur Rindfleisch. Das darf man nicht vermischen und. Ich könnte Ihnen jetzt, einen längeren Vortrag halten zum Thema Küchen. Also 700.000 Euro kostet dieser Küchenumbau. Und wir sind dankbar, dass der Herr uns schon etwas mehr als die Hälfte davon geschenkt hat. Wir müssen aber jetzt starten, und deshalb ist es mir natürlich auch ein Anliegen zu sagen, wenn der Herr es Ihnen aufs Herz legt, sind wir dankbar, wenn Sie hiermit unterstützen. Wir können das Projekt nicht weiter rausschieben, wir müssen es angehen, und mit Gottes Hilfe gehen wir es jetzt an und vertrauen darauf, dass er alles, was nötig ist, die nächsten 3 Monate, so lange veranschlagt, die nächsten 3 Monate schenkt, dass dann ab August man wieder in der Küche kochen kann. Danke, und an dieser Stelle auch für alle die uns verlassen. Von meiner Seite aus ein herzliches Shalom Lehitraut, hier auf der Tannenhöhe oder auch dann in Meisenbach oder in Israel. Man darf ja wieder nach Israel reisen. Herzliche Einladung, auch dort unsere Einrichtung zu besuchen. Jetzt darf ich noch bitten, dass wir uns erheben zum Segen, richtig? Jawohl. Und Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns deinen Frieden. Amen. In diesem Sinne einen gesegneten Sonntag und Muttertag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.